Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Podcast. Es ist wieder soweit, es gibt ein Neukunde-Update. Wir wollen in einer mehrteiligen Serie jetzt wissen, was sind eigentlich Steuern, mit welchen Steuern ist man zum Beginn in die Selbstständigkeit konfrontiert, wie sieht der erste Weg zu den Behörden und zu den wichtigsten Institutionen aus. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Rechtsformwahl und beleuchten näher die Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Sozialversicherung und weitere wichtige Details. Den Anfang der Serie macht Sabine Winter. Sie ist Expertin bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Sabine.
Hallo Simone.
Der Weg in die Selbstständigkeit, das wissen wir, das ist kein leichter. Daher muss man sich zu Beginn gleich mal mit dem Thema Steuern auseinandersetzen. Daher die erste simple Frage, was sind eigentlich Steuern?
Steuern sind öffentlich-rechtliche Geldabgaben, die dazu dienen, den Staat zu finanzieren. Jeder von uns zahlt Steuern, aber keiner von uns hat einen direkten Anspruch, dass er für das, dass er Steuern zahlt, eine Gegenleistung bekommt. Wir zahlen diese Steuern einfach als Beitrag für die Gesellschaft.
Und warum machen wir das eigentlich?
Naja, warum zahlen wir Steuern? Naja, weil mehr als 80% der österreichischen Staatseinnahmen aus Steuern bestehen.
Gut, dann ganz kurz, welche Steuern im Überblick gibt es überhaupt?
In Österreich spricht man entweder von Umsatz- und Verbrauchsteuern. Das sind diese Steuern, die jeder von uns beim Konsumieren von Dienstleistungen oder beim Bezug von Waren bezahlen muss. Dann gibt es natürlich Einkommensteuer, es gibt Körperschaftssteuer, es gibt die Kapitalertragssteuer und im Bereich der unselbstständigen Tätigkeit auch die Lohnsteuer.
Vielleicht, wenn wir schon beim Thema Steuern sind, wann brauche ich oder warum brauche ich dann überhaupt einen Steuerberater?
Das ist eine gute Frage, Simone, weil grundsätzlich brauchst du eigentlich keinen Steuerberater, ja? Es sei denn, du musst oder willst deine Steuererklärung abgeben und kennst dich mit der Materie im Detail nicht gut aus. Warum? Weil wenn ich verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben, dann sollte natürlich der Inhalt, den ich mit der Steuererklärung abgebe, richtig sein. Wenn ich mir hier unsicher bin, dann führt der Weg an dem Steuerberater natürlich nicht vorbei.
Sabine, der Weg zum Steuerberater ist der eine, aber der Weg zum Finanzamt, zu anderen Behörden ist natürlich auch ein wesentlicher. Mit welchen Behörden und Institutionen ist man gleich zu Beginn konfrontiert?
Also grundsätzlich, wenn man ein Unternehmen beginnen möchte und sich in diesem Bereich noch nicht so gut auskennt, dann wäre unsere Empfehlung natürlich, dass der erste Weg ist meistens, dass man sagt, man geht zur Wirtschaftskammer, zur WKO. Ja? Die WKO betreibt ein sehr umfangreiches Gründerservice und hier kann man sich für die jeweiligen Sparten, in denen man selbstständig unternehmerisch tätig sein möchte, sehr gut informieren. Ja? Habe ich jetzt meinen Weg schon gefunden, dass in welchem Bereich gehe ich, ja, und ich möchte mein Unternehmen eröffnen, dann muss ich bitte binnen einen Monat nach Eröffnung dieses Betriebes mich beim Finanzamt
Sabine,
melden.
Sabine, das Wort Finanzamt löst ja bei vielen schon ein Unbehagen aus. Wenn ich mich aber selbstständig mache, führt ja kein Weg daran vorbei. Ab wann ist man für das Finanzamt unternehmerisch tätig? Du hast jetzt gesagt, ein Monat ist da die Frist. Was passiert dann auch beim Erstkontakt mit dem Finanzamt?
Der Erstkontakt mit dem Finanzamt erfolgt über einen sogenannten Betriebseröffnungsbogen. In diesem Betriebseröffnungsbogen muss ich dem Finanzamt gegenüber bekannt geben, seit wann ich meinen Betrieb eröffnet habe, welche Tätigkeit ich ausübe. In diesem Betriebseröffnungsbogen muss ich auch angeben, welche Umsätze ich in dem ersten und in dem darauf folgenden Jahr einschätze, die ich haben werde mit meinem Betrieb. Ich muss auch einschätzen können, sage ich einmal, wie hoch mein Gewinn ist im laufenden Jahr und im darauf folgenden Jahr. Man muss auch Angaben hinsichtlich Umsatzsteuer machen und das übermittelt man mal an das Finanzamt. Und das ist eigentlich der erste Schritt, wo ich dem Finanzamt gegenüber als Unternehmer auftrete.
Gibt es zum Finanzamt am Anfang noch irgendwas am Radar zu haben?
Nein.
Dann was ist die nächste Station nach dem Finanzamt?
Naja, es kommt immer darauf an, habe ich Mitarbeiter in meinem Betrieb. Wenn ich Mitarbeiter beschäftigen möchte von dem ersten Tag an, dann ist es natürlich wichtig, dass meine Mitarbeiter ab dem ersten Tag sozialversichert sind. Das heißt, ich muss eigentlich dafür sorgen, dass am ersten Tag dieser meiner betrieblichen Tätigkeit meine Mitarbeiter bei der ÖGK angemeldet sind und dementsprechend auch sozialversichert sind.
Okay, ÖGK ist die österreichische Gesundheitskasse und die ist eben für die Mitarbeiter zuständig. So, ich als Unternehmerin muss ja auch versichert sein.
Genau, dafür ist die Sozialversicherung der Selbstständigen zuständig. Bei diesem Sozialversicherungsträger sind jetzt alle Selbstständigen oder Gewerbetreibenden sozialversichert.
Gut, wir haben jetzt Finanzamt abgeklappert, ÖGK, wenn man Mitarbeiter hat, WKO. Wie schaut es eigentlich mit der Gewerbebehörde aus?
Zur Gewerbebehörde muss ich dann gehen, wenn ich für meine Tätigkeit einen Gewerbeschein benötige. Wir unterscheiden in Österreich bitte zwischen freien Gewerben und reglementierten Gewerbe. Was ist jetzt da der Unterschied? Für ein reglementiertes Gewerbe brauche ich einen bestimmten Befähigungsnachweis. Das heißt, ich darf diese Tätigkeit nur dann ausführen, wenn ich eine gewisse Ausbildung habe.
Was wäre da ein Beispiel dafür?
Zum Beispiel, wenn ich eine Kfz-Werkstätte eröffnen möchte, dann muss ich die Ausbildung zum Kfz-Werkstattmeister haben. Ja? Erst dann bin ich berechtigt, eine Werkstätte zu eröffnen.
Im Gegensatz jetzt ein freies Gewerbe wäre beispielsweise?
Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Marketingagentur eröffnen möchte. Ja, dann muss ich mir einen Gewerbeschein holen. Es ist aber ein freies Gewerbe, weil ich muss nicht einen bestimmten Befähigungsnachweis zur Ausführung dieser Tätigkeit vorlegen können.
Gut, also Gewerbeschein, Gewerbebehörde, ein weiterer Fixpunkt. Wie schaut es jetzt mit dem Firmenbucheintrag aus? Geschieht der auf freiwilliger Basis oder ist das auch ein Muss bei der Neugründung eines Unternehmens?
Um das zu beantworten, muss man mal im ersten Schritt einmal allgemein wissen, was ist überhaupt das Firmenbuch? Ja, das Firmenbuch ist ein zentrales öffentliches Verzeichnis, ja, in dem wichtige Informationen über die einzelnen Unternehmen zu finden sind. Ja?
Wer ist jetzt im Firmenbuch eingetragen?
Verpflichtend sind eingetragen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften und Genossenschaften, ja? Und wenn ausländische Rechtsträger zum Beispiel in Österreich Zweigniederlassungen haben, die sind verpflichtet, sich einzutragen.
Und wer führt jetzt dieses Firmenbuch? Muss ich das als Unternehmer selber tun oder?
Nein, das Firmenbuch wird von den zuständigen Firmenbuchgerichten geführt, ja. In Wien ist es zum Beispiel das Handelsgericht, ja, und in den anderen Bundesländern liegt die Zuständigkeit dieses Firmenbuchgerichts bei den jeweiligen Landesgerichten.
Das heißt, wie komme ich jetzt zu diesem Firmenbucheintrag?
Ich muss zu dem jeweiligen örtlich zuständigen Landesgericht gehen. Also wenn wir jetzt in der Steiermark sind, dann gehen wir zum Landesgericht in Graz und dort machen wir dann die Angaben.
Gut, das heißt, ich habe Finanzamt erledigt, ich habe WKO, ich habe Gewerbebehörde erledigt, Sozialversicherung, ÖGK, Firmenbuch. Fehlt jetzt noch was?
Zum Firmenbuch bitte es noch zu ergänzen, dass ich natürlich neben den zu verpflichtend eingetragenen Unternehmen natürlich auch die Einzelunternehmer im Firmenbuch eintragen lassen können. Das ist aber freiwillig und optional. Ja? Man muss aber hier bitte beachten, dass wenn ein Einzelunternehmer eine gewisse Umsatzgrenze überschreitet, ja, das ist zweimal hintereinander die 700.000 Euro oder einmalig die 1 Million Euro Umsatz, dann muss auch das Einzelunternehmen sich bitte verpflichtend im Firmenbuch eintragen lassen.
Das heißt aber, diese Grenzen, die kommen mir irgendwo bekannt vor, da klingelt es ein wenig, weil ich glaube, da ist dann in der Aufzeichnungspflicht, ändert sich da was,
genau,
oder?
Genau, das sind die gleichen Grenzen, die für die Rechnungslegungspflicht in Österreich maßgeblich sind.
Dazu aber in einer späteren Folge mehr. Sabine, haben wir den Weg mit den wichtigsten Behörden und Institutionen einmal erledigt, abgeschlossen?
Die grundsätzlichen und wichtigsten Institutionen haben wir abgeschlossen. Man kann aber nebenbei noch erwähnen, dass wenn man jetzt zur Gründung natürlich von seinem Unternehmen Fremdkapital benötigt, weil die Eigenmittel nicht ausreichen, dann natürlich muss ich mich mehr oder minder auch eventuell mit Kreditinstituten in Verbindung setzen, damit ich das nötige Kapital sichere.
Sabine, wahrscheinlich auch für Thema Versicherung, Haftpflicht etc., das heißt auch Versicherungen sollte man am Radar haben.
Natürlich, die brauche ich natürlich auch, ob ich jetzt eine eine Betriebsbündelversicherung habe, wenn ich ein Betriebsgebäude habe, natürlich, das muss auch versichert sein. Oder wenn ich ausfalle als Einzelunternehmer, dann brauche ich natürlich auch eine Versicherung, die mich in dem Fall, wo ich vielleicht eine Zeit lang nicht arbeiten kann, unterstützen kann. Die muss man natürlich auch behirnen.
Gut, das heißt, wir haben das Thema, was Steuern sind oder welche Steuern man am Radar haben sollte. Wir haben das Thema Behörden, Institutionen. Jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigeren Entscheidung, nämlich die Entscheidung über die richtige Rechtsform. Wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, stellt sich gleich einmal zu Beginn die Frage, in welcher Rechtsform man das macht. Vielleicht als Overview, Sabine, welche Rechtsformen gibt es in Österreich überhaupt?
In Österreich haben wir zur Verfügung das Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Wir haben auch Kapitalgesellschaften, aber es gibt auch Mischformen. Ja, zum Beispiel die GmbH und Co. KG. Das ist eine Mischform zwischen einer Kapitalgesellschaft und einer Personengesellschaft.
Wenn wir jetzt vielleicht die Rechtsformen ein bisschen genauer anschauen, du hast gesagt Einzelunternehmen. Was macht diese Rechtsform aus? Wann ist man ein Einzelunternehmer? Klar, es geht um eine Person, nicht um zwei Personen. Vielleicht ganz kurz knackig die Details.
Ja, Simone, wie du schon sagst, das Einzelunternehmen wird von einer einzelnen Person gegründet. Ja? Gegründet gilt dieses Einzelunternehmen mit der Anmeldung beim Finanzamt beziehungsweise mit der Bewilligung, eventuell durch die Gewerbebehörde, wenn ich einen Gewerbeschein brauche. Das wesentliche Merkmal eines Einzelunternehmens ist bitte das, dass der Einzelunternehmer unbeschränkt haftet. Das heißt, er haftet nicht nur mit dem Betriebsvermögen, sondern er kann auch bis zu seinem Privatvermögen haften.
Gibt es da irgendwelche Grenzen oder ist dann privat auch alles weg?
Alles, wenn es hart auf hart kommt, kann sein, dass alles weg ist. Der Einzelunternehmer kann bitte bis zu 55% von seinem Gewinn an Einkommensteuer bezahlen. Der Einzelunternehmer ist immer pflichtversichert im Rahmen des gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, also über die Sozialversicherung der Selbstständigen. Und wie bereits vorher erwähnt, der Einzelunternehmer kann sich freiwillig ins Firmenbuch eintragen lassen. Er muss es aber erst dann machen, wenn er gewisse Umsatzgrenzen überschritten hat.
Wenn man jetzt nicht solo gründen möchte, sondern im Duo, sprich es sind zwei Personen oder mehr beteiligt, dann kommen wir zu den Personengesellschaften. Was gibt's da?
Die kleinste Form der Personengesellschaft bitte in Österreich ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ja? Die abgekürzt GESBR. Diese Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nur von zwei oder mehreren Gesellschaftern gegründet werden kann. Das ist natürlich das wesentliche Merkmal einer Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft braucht bitte auch einen Gesellschaftsvertrag. Aber dieser Gesellschaftsvertrag ist dann keine Form gebunden. Das heißt, er muss nicht zwingend schriftlich erfolgen, er kann auch mündlich vereinbart werden. Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts haften alle Gesellschafter unbeschränkt und solidarisch. Das heißt also, sie können wieder bis zu ihrem Privatvermögen haften, wenn das Betriebsvermögen nicht ausreicht. Und das, ich sage immer, das Böse bei dieser Personengesellschaft ist auch dann noch diese solidarische Haftung. Das heißt, wenn jetzt einer der Gesellschafter ausfällt von der Haftung, weil er kein Vermögen hat, dann kann es sein, dass ein anderer Gesellschafter für alles haften muss. Und das ist diese unbeschränkte solidarische Haftung. Die Gesellschafter einer GSBR können bis zu 55% wieder von ihrem Gewinn an Einkommensteuer zahlen und übt diese Gesellschaft bürgerlichen Rechts eine gewerbliche Tätigkeit aus, dann sind bitte auch die Gesellschafter dieser Personengesellschaft nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz sozialversichert. Anders als bei Kommanditgesellschaften und offenen Gesellschaften kann bitte eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts niemals ins Firmenbuch eingetragen werden, ja?
Warum nicht?
Weil diese Gesellschaft ihren Ursprung im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch hat und nicht im Unternehmensrecht, ja? Und somit wird sie vom Firmenbuch eigentlich nicht anerkannt als Gesellschaft, als unternehmerisch tätige Gesellschaft, ja? Erreicht jetzt diese Gesellschaft diese Umsatzgrenzen, ja, dann muss im ersten Schritt diese GSBR umgegründet werden in eine andere Gesellschaft und erst dann kann sie ins Firmenbuch eingetragen werden.
Sabine, du hast bei den Personengesellschaften jetzt gerade Kommanditgesellschaft und offene Gesellschaft erwähnt. Was hat's damit auf sich?
Die offene Gesellschaft, kurz OG, ja, wird auch wieder von zwei oder mehreren Gesellschaftern gegründet, ja. Ich brauche auch hier bitte wieder einen Gesellschaftsvertrag, der aber auch an keine schriftliche Form gebunden ist. alle Gesellschafter bitte einer OG haften mit bis wieder unbeschränkt bis zu ihrem Privatvermögen. Und jeder Gesellschafter kann wieder bis zu 55% von seinem Gewinn an Einkommensteuer bezahlen. Die Gesellschafter sind alle pflichtversichert nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz. Und bitte, die offene Gesellschaft muss, damit sie nach außen hin tätig werden kann, im Firmenbuch eingetragen werden. Also die ist verpflichtet, bei ihrer Gründung sich im Firmenbuch einzutragen.
Gut, im Gegensatz zum Einzelunternehmer,
genau, der
und zur GSBR.
Genau so ist es. Also das heißt, die offene Gesellschaft muss eingetragen werden. Das gleiche gilt bitte auch für die Kommanditgesellschaft. Ja? Die kann auch erst nach außen hin tätig werden, wenn sie im Firmenbuch eingetragen ist.
Was ist jetzt der Unterschied offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft?
Die zwei Gesellschaftsformen unterscheiden sich im Wesentlichen im Bereich der Haftung. Warum? Weil eine Kommanditgesellschaft hat zwei verschiedene Gesellschafterformen. Ja? Ich habe einerseits den Komplementär, das ist der Arbeitsgesellschafter, ja? Der wieder unbeschränkt bis zu seinem Privatvermögen haften kann. Aber ich habe auf der anderen Seite auch den Kommanditisten. Der haftet nur mit seiner oder bis zu seiner Kommanditeinlage.
Wie hoch muss diese Kommanditeinlage sein oder ist die unbeschränkt oder
das ist ein Minimum? Das ist unbeschränkt. Das kann man im Gesellschaftsvertrag ausgestalten, wie hoch das ist. Ja? Wie gesagt, Kommanditgesellschaft braucht grundsätzlich auch wieder einen Gesellschaftsvertrag, aber hier bin ich auch wieder an keine Form gebunden. Das heißt, man kann sich das alles auch mündlich ausmachen. Und auch im Bereich der Einkommensteuer, bitte, zahlen diese Gesellschafter bis zu 55% von ihrem Gewinn an Einkommensteuer. Der zweite Punkt, worin sich eine Kommanditgesellschaft von einer offenen Gesellschaft unterscheidet, bitte, ist die Sozialversicherung. Warum? Weil der Komplementär, also der vollhaftende Gesellschafter, ist bitte immer pflichtversichert nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz. Beim Kommanditisten muss man unterscheiden. Hat der Kommanditist nur eine Kapitalbeteiligung geleistet, dann ist er aufgrund dieser Beteiligung überhaupt nicht pflichtversichert. Ist der Kommanditist in der KG angestellt, dann liegt ein Arbeitsverhältnis vor, dann ist er nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz versichert, trägt der Kommanditist aber unternehmerisches Risiko bitte, dann ist er genauso wie der Komplementär nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert.
Was fehlt uns jetzt eigentlich noch in der Reihe der Personengesellschaften?
In der Reihe der Personengesellschaften fehlt uns jetzt eigentlich nur mehr die Mischform. Das wäre diese GmbH und Co. KG. Ja, eine GmbH und Co. KG ist eigentlich eine Personengesellschaft, wo der unbeschränkt haftende Gesellschafter, also dieser Komplementär, eigentlich eine GmbH ist. Ja, aber das ist diese Mischform.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Dann sind wir jetzt eigentlich schon bei der nächsten Gründungsform, nämlich der Kapitalgesellschaft, angelangt, oder?
Genau so ist es. Und da ist die beliebteste Form in Österreich natürlich die GmbH.
Vielleicht ganz kurz, neben der GmbH, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber welche Kapitalgesellschaften gibt es? Und dann gehen wir am besten auf die einzelnen kurz ein.
Neben der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also kurz GmbH, gibt es in Österreich nur mehr die Aktiengesellschaft, die als Kapitalgesellschaft geführt wird.
Gut, dann gehen wir einmal näher auf die beliebteste Rechtsformwahl, nämlich der GmbH, ein.
Eine GmbH bitte unterscheidet sich zu einer Personengesellschaft und oder zu einem Einzelunternehmen dadurch, dass die GmbH als sich ein eigenes Rechtssubjekt ist. Ja? Deshalb kann man in Österreich bitte auch eine sogenannte Ein-Mann-GmbH gründen. Das heißt, ich brauche nicht zwingend einen zweiten Gesellschafter. Ja? Das heißt, ich kann auch als Einzelperson eine GmbH gründen. Wenn ich aber mehrere Personen habe, die mit mir diese GmbH gründen wollen, dann kann ich natürlich auch mehr Personen GmbH gründen. Aber es ist nicht zwingend notwendig.
Gut, bei den Kapitalgesellschaften, wie der Name auch schon verrät, benötigt man Kapital?
Genau, ich brauche ein dementsprechendes Mindeststammkapital. Ja? Dieses Mindeststammkapital liegt bitte seit Anfang 2024 bei der GmbH bei 10.000 Euro. Wenn wir uns zurückerinnern, vorher war das Mindeststammkapital bitte 35.000 Euro. Und von diesem Mindeststammkapital muss bitte bei der Gründung die Hälfte bar einbezahlt werden. Das ist eine Voraussetzung, damit die GmbH überhaupt nach außen hin auftreten kann und überhaupt im Firmenbuch als gegründet gilt.
Aber das Stammkapital, das ist so diese eiserne Reserve, die nicht anzugreifen ist, oder?
Ja, weil die GmbH grundsätzlich, wie der Name schon sagt, beschränkt haftet. Und womit haftet sie? Grundsätzlich beschränkt, und das ist mit dem Stammkapital.
Ja? Das heißt, im Gegensatz zu den bisher genannten Rechtsformen haftet man bei einer GmbH nicht mit dem Privatvermögen, sondern ausschließlich mit dieser Stammanlage.
Grundsätzlich ja. Ja? Es kann aber natürlich sein, wenn jetzt der Geschäftsführer einer GmbH grob fahrlässig handelt, ja, kann es natürlich auch sein, dass auch der aufgrund seines Handelns eventuell bei gewissen Fällen zur Haftung herangezogen wird. Ja. Aber die GmbH grundsätzlich als Gesellschaft kann eigentlich nur bis zu ihrem Vermögen haften. Ja.
Gut, bleibt es immer bei den 10.000 Euro, wenn man das sagt, das ist so dieses Mindeststammkapital in Österreich, was man aufbringen muss?
Das ist jetzt nicht verpflichtend, also die 10.000 sind verpflichtet, davon die 50%, also 5.000 muss ich einzahlen. Ich kann aber natürlich von mir aus sagen, ich möchte ein höheres Stammkapital von Anfang an einzahlen.
Ja? Das heißt, da sind wir wieder bei den 35.000.
Ja, oder ich kann auch sagen, ich zahle zum Beispiel 100.000 ein. Ja?
Okay, also wenn nach oben hin gibt es da auch keine Grenzen.
Genau, so ist es, wenn ich das Kapital zur Verfügung habe und an dementsprechenden Haftungspolster schaffen möchte, dann kann ich natürlich auch das Stammkapital dementsprechend wählen.
Sabine, du hast auch immer in den vorangenannten Rechtsformen das Thema Gesellschaftsvertrag genannt. Wie sieht es hier bei der GmbH aus? Verpflichtend, notwendig, ja, nein?
Bei einer GmbH bin ich bitte verpflichtend, dass der Gesellschaftsvertrag bitte im Beisein eines Notars unterfertigt wird. Ja, man spricht hier von diesem sogenannten Notariatsakt. Das heißt natürlich auch, dass dieser Gesellschaftsvertrag bitte schriftlich in dieser Gesellschaftsform notwendig ist. Hier reicht kein mündlicher Vertrag.
Du hast auch immer erwähnt, wie es mit dem Thema Steuern aussieht. Also bei den Vorangegangenen hast du immer gesagt, so und so viel Einkommensteuer, also 55% etc.
Genau so ist es. Bei der Kapitalgesellschaft, bitte muss ich wieder das unterscheiden, dass die Kapitalgesellschaft als sicher ein eigenes Rechtssubjekt ist. Also das heißt, im ersten Schritt ermittelt diese Kapitalgesellschaft ihren Gewinn und zahlt davon aktuell bitte bis zu 23% an Körperschaftssteuer von diesem Gewinn. Ja? Damit ist es im ersten Schritt erledigt. Möchte diese Gesellschaft aber Geld an ihre Gesellschafter ausschütten.
Thema Gewinnausschüttung.
Thema Gewinn, genau. Dann muss man im zweiten Schritt noch einmal 27,5% an Kapitalertragssteuer für diese Gewinnausschüttung zahlen.
Wie sieht es mit der Versicherung der Gesellschafter aus in einer GmbH?
Eine Kapitalgesellschaft hat immer einen geschäftsführenden Gesellschafter. Und da hängt es davon ab, wie hoch dieser geschäftsführende Gesellschafter beteiligt ist. Bei einer Beteiligung bis zu 25% ist dieser geschäftsführende Gesellschafter immer pflichtversichert nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Das heißt, er wird eigentlich wie ein Dienstnehmer behandelt. Habe ich eine Beteiligung über 25%, ja, sagt man in Österreich, dass dieser geschäftsführende Gesellschafter unternehmerisch tätig ist und somit pflichtversichert ist nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz.
Gut, Sabine, dann haben wir jetzt einmal einen guten Überblick über die verschiedenen Rechtsformen, die es gibt. Aber wenn ich jetzt am Anfang meiner Unternehmensgründung stehe, wie entscheide ich mich jetzt? Welche Rechtsform ist für mich jetzt die richtige? Was muss ich beachten? Was ist sinnvoll?
Simone, die Wahl der geeigneten Rechtsform ist, glaube ich, eine der schwierigsten Entscheidungen bei der Gründung eines Unternehmens, ja? Weil welche Rechtsform jetzt für das jeweilige Unternehmen sich am besten eignet, das hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, ja? Es gibt da kein Rezept dafür, welche Rechtsform ist die richtige für mich, ja? Wenn ich es aus steuerlicher Sicht betrachten möchte, dann ist meistens das entscheidende Kriterium bitte die Höhe des zu versteuernden Einkommens.
Dafür muss ich aber mal wissen, wie viel Gewinn ich machen werde, oder? Oder wie viel Umsatz ich in meinem Unternehmen erwirtschafte.
Genau. Und in Kombination mit dieser Höhe dieses Jahreseinkommens, ja, sind zusätzlich noch folgende Faktoren ausschlaggebend für die Wahl dieser Rechtsform, ja. Ich muss natürlich einmal schauen, in welcher Phase bin ich mit meinem Unternehmen. Ja, bin ich in der Gründungsphase? Bin ich im Wachstum? Bin ich eigentlich kurz vor Beendigung meines Unternehmens? Dann muss ich natürlich schauen, wie hoch ist mein Gewinn? Also in welchen steuerlichen Tarifen bin ich unterwegs? Ja? Was möchte ich aus meinem Unternehmen rausnehmen? Also die Entnahme- und Ausschüttungspolitik ist auch ausschlaggebend für die Wahl der Rechtsform. Dann möchte ich jetzt als Unternehmer mitarbeiten in meinem Unternehmen. Ist auch ausschlaggebend. Gibt es noch andere Familienmitglieder, die sich in dem Unternehmen beteiligen möchten? Ja? Und was nicht unwesentlich ist, habe ich zusätzlich zu diesen Einkünften noch andere Einkünfte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Zinshaus vermiete, ja, das muss ich ja auch beachten, ja, weil das ändert natürlich dann ja auch wieder eventuell die Tarife, ja.
Das heißt, es sind da sehr, sehr viele Fragen, mit denen man zu Beginn konfrontiert ist. Und natürlich ist das ja auch entscheidend, welche Rechtsform man schließlich wählt. Beziehungsweise kann ich zwischen den Rechtsformen schnell hin und her switchen?
Schnell hin und her switchen würde ich jetzt nicht sagen, dass es möglich ist. Ich kann aber hin und her switchen, ja?
Das heißt, wenn ich jetzt einmal sage, ich starte als Einzelunternehmerin und mein Unternehmen wächst und es kommt vielleicht einmal ein zweiter hinzu, wo dann eine GmbH sinnvoller wäre,
genauso
kann ich umgründen, oder?
Du kannst umgründen, genau. Aber das ist jetzt nicht so ein Prozess, der jetzt so von heute auf morgen geht, ja, sondern das bedarf halt auch gewisse wesentliche Schritte, ja, und auch gewisse Vorbereitungshandlungen, ja. Aber möglich ist es, ja. Ich kann Einzelunternehmen einbringen in Kapitalgesellschaften. Ich kann gewisse Personengesellschaften umwandeln in andere Gesellschaften, ja. Möglich ist das alles.
Thema GmbH, das ist ja auch immer ein bisschen prestigeträchtig. Ich habe eine GmbH. Wann gründe ich jetzt idealerweise in der Rechtsform der GmbH? Gibt es da eine Gewinngrenze, ab der sich eine GmbH rentiert?
Also aus rein steuerlicher Sicht, ja, kann man mit der ersten Einschätzung, das ist halt immer so schwierig, ja, aber kann man grundsätzlich sagen, dass bis zu einem Einkommen von aktuell 69.000 und ein paar zerquetschte, ja.
Einkommen oder Gewinn oder Umsatz?
Jahreseinkommen eigentlich, ja, weil das Einkommen ist ja die Basis dann eigentlich für die Versteuerung, ja. Von knapp 69.000, ja, dass man sagt, wenn ich bis zu dieser Erreichung dieser Gewinngrenze, sage ich jetzt einmal, ja, eine GmbH eigentlich nie lukrativ ist. Ja, warum? Ja, weil ich habe in Österreich bis zu diesen 69.166 sind es genau einen Grenzsteuersatz von 48%. Das heißt, wir haben schon vorher gehört, bei einer GmbH, die ja im ersten Schritt nur 23% Körperschaftssteuer auf ihren Gewinn zahlt, ja, wäre ja das dann eigentlich egal, in welcher Ding ich bin, in welcher Gewinngrenze ich bin. Da zahle ich vom laufenden Gewinn immer nur die 23%, ja. Problematisch wird es natürlich dann, aber wo es dann halt zum Optimieren geht, ist halt, naja, wie bekomme ich dieses Geld natürlich in die Gesellschaftersphäre? Über die Ausschüttung, dann fallen diese 27,5% Kapitalertragssteuer an. Oder komme ich als Gesellschafter, Geschäftsführer anders zu meinem Geld? Und durchgerechnet macht es dann halt wirklich erst Sinn, ab einem Gewinn von 69.000 Euro und aufwärts bis knapp 275.000 Euro, in dem Bereich, dass er sagt, okay, da muss ich es mir mal genauer anschauen, da macht es dann wahrscheinlich Sinn. Ja, aber ich muss auch wieder genau den jeweiligen Sachverhalt genau anschauen. Ja, was sind meine Ziele, was möchte ich, wie möchte ich als Gesellschafter zu meinem Geld kommen. Ja, habe ich jetzt einen Gewinn über die 275.000 Euro, dann macht es definitiv Sinn. Ja, dazwischen, zwischen 69 und 265, muss ich mir einfach immer den Einzelfall anschauen. Ja, wie schauen die Verhältnisse aus?
Perfekt. Und natürlich auch, wie möchte ich haften? Ne? Ist ja auch nicht unwesentlich.
Natürlich, aber es spielt halt auch eine Rolle, wie hoch sind meine Investitionen, ja, in meinem Betrieb. Wohin möchte ich mein Geld transferieren, sage ich jetzt einmal. Ja, wie ist mein Ausschüttungsverhalten? Ja? Und natürlich auch, wenn ich Geschäftsführer bin, naja, wie hoch ist mein Bezug als Geschäftsführer? Ja? Das sind alles Faktoren, die ich in diese Optimierung meines Unternehmens dann entweder in Richtung GmbH bedenken muss.
Sabine, ich glaube jetzt für den ersten Teil, also für die Episode 1, haben wir mal genug Zündstoff. In der nächsten Episode wollen wir uns natürlich näher die Einkommensteuer ansehen und auch natürlich die Aufzeichnungspflichten, die auch relevant sind.
Genau.
Wenn es jetzt Fragen zum Thema Steuern im Allgemeinen, Behörden und Institutionen wegen Rechtsformwahl, da bin ich sicher, da gibt es viele, viele Fragen, gibt, wie kann man euch am besten kontaktieren?
Unter graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an das Team der Hoferleitinger Steuerberatung weiter. Sabine, vielen Dank für den Überblick und danke euch fürs Zuhören.
Danke.
Tschüss.
Baba.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.